können, objektiv und gerne auch in der Debatte, wenn wir sie differenziert führen, subjektiv, dass wir hier in Rheinland-Pfalz sicher leben, heute und auch in Zukunft. Vielen Dank.
Zu einer zweiten Kurzintervention hat sich Herr Dr. Bollinger zu Wort gemeldet. Bitte schön, 2 Minuten.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Ebling, entweder Sie haben mir eben nicht zugehört oder Sie stellen es bewusst falsch dar. Ich habe mehrfach explizit gesagt, dass es um den Schutz der deutschen Staatsbürger und der anständigen Ausländer gibt, die in Deutschland leben. So viel zu den falschen Vorwürfen, die Sie da in den Raum gestellt haben. Der von Ihnen erwähnte Asylkompromiss ist eben ein fauler Kompromiss. Der ist löchrig wie ein Schweizer Käse mit viel zu vielen Ausnahmen und wird nicht zu einer wirksamen Entspannung der Situation beitragen. Da bedarf es konsequenterer Lösungen. Und ich wundere mich auch, dass Sie in irgendeiner Weise versuchen, diese Zahlen schön zu reden. Ich will nur noch mal 2 Sachen rausgreifen. Einmal der enorme Anstieg der Zahl der tatverdächtigen Zuwanderer, also Asylzuwanderer von 2019 auf 2023, ein Anstieg von 173%. Und die enorme Steigerung, die Versechsfachung der Tatverdächtigen, die hier gar nicht bleibeberechtigt wären. So, und das zeigt doch ganz deutlich einmal, wo die Problematik liegt. Und da gibt es sicherlich verschiedene Ursachen. Da wird es eben natürlich auch eine soziale Komponente geben. Aber es ist mit Sicherheit nicht die einzige. Das sagen auch Kriminologen wie Ihr Parteifreund Pfeiffer. Das ist also eine absolute Engführung, das darauf dann zu reduzieren. Und gleichzeitig ist natürlich die Problematik, dann sowohl die Menschen ungesteuert ins Land zu lassen, als auch dann vor allem, wenn jemand straffällig wird, nicht für seine Abschiebung zu sorgen. Und das ist das, was jetzt jahrelang, obwohl die Problematik eben nicht vom Himmel gefallen ist, versäumt wurde. Das muss jetzt geschehen und das erwarten eben alle Bürger von uns, alle deutschen Bürger, das erwarten die vielen anständigen Ausländer. Und die erwarten keine Ausflüchte und Erklärungen, warum das alles sozial ist. Die erwarten, dass endlich Abhilfe geschaffen wird.
Ist eine Erwiderung gewünscht, Herr Innenminister? Dann hat sich dieser Tagesordnungspunkt mit der Besprechung der Großen Anfrage erledigt. Wir kommen zum 3. Teil der aktuellen Debatte. Kinder konsequent schützen und Täter effektiv verfolgen. Mehr Flexibilität in der Strafverfolgung von Kinderpornografie. Ein Antrag der FDP-Fraktion, die Drucksache 19-9763. Und es spricht der Fraktionsvorsitzende Philipp Fernes.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir beschäftigen uns heute in der aktuellen Debatte auf Antrag der Freien Demokraten mit einem der abscheulichsten Verbrechen, zu denen Menschen fähig sind, und es geht um sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Das sind Taten, die zu Recht in unserer Rechtsordnung schwer bestraft werden, das sind Taten, die zu Recht gesellschaftlich massiv geächtet sind. Und das sind Taten, die uns zu Recht nicht ruhen lassen dürfen als Menschen, die sich insbesondere für die Schwächsten in dieser Gesellschaft verantwortlich fühlen und deswegen konsequent verfolgt werden müssen. Und gleichzeitig, und das war gelegentlich auch schon Gegenstand der öffentlichen Diskussion in Rheinland-Pfalz, hat man an einer Stelle ein bisschen seitens des Bundesgesetzgebers einen Fehler gemacht, weil man den Strafvorschrift des Umgangs mit sexueller Gewaltdarstellung, sprich dem, was man Kinderpornografie nennt, zum Verbrechen in allen Fallkonstellationen hochgestuft hat. Nun wird jeder, und mir geht das auch so, im ersten Impuls sagen, ja natürlich, wer in irgendeiner Form versucht, sich solche Darstellungen, solcher abstoßender Dinge zu verschaffen, solcher Verletzungen von menschlichen Rechten, wie es Schlimmere kaum gibt, der ist ein Verbrecher. Und gleichzeitig, das haben wir in Rheinland-Pfalz erfahren müssen, gibt es eben in Konstellationen, in denen dieser Verbrechenstatbestand einen Spielraum nicht lässt, der gewollt ist, weil jeglicher Umgang mit entsprechendem Material zum Verbrechen hochgestuft wurde. Das heißt konkret, dass Eltern, die zum Beispiel auf den Handys ihrer Kinder, warum auch immer, eine entsprechende Darstellung finden, dieses dann in Besitz nehmen und die Dinge nicht sofort löschen, sich strafbar machen können. Das heißt, dass Lehrerinnen und Lehrer, die im Grunde das tun, was wir von ihnen doch erwarten, wenn sie mitbekommen, dass sowas in der Schule kursiert und sowas in Besitz nehmen, sich mit der Intention, es einer Verfolgung zuzuführen, sich auch strafbar machen können und dann eben den Strafverfolgungsbehörden und den Gerichten aufgrund ihrer strikten und richtigen Bindung an Recht und Gesetz keine Möglichkeit bleibt, solche Verfahren entsprechend einer angemessenen Erledigung zuzuführen. Wir haben in Rheinland-Pfalz ganz konkret einen Fall, bei dem eine Lehrerin angeklagt werden musste durch die Staatsanwaltschaft, weil sie entsprechendes Material konfisziert hatte im Rahmen ihrer Dienstausübung und das eben kein privilegierter Umgang damit ist. Deswegen ist es erfreulich, dass ein entsprechender Gesetzentwurf nun am Freitag im Bundesrat beraten werden wird. Und das ist der weitere Anlass für diese aktuelle Debatte, der dafür sorgen soll, dass die Mindeststrafe so abgesenkt wird, dass den Strafverfolgungsbehörden wieder die Möglichkeit gegeben ist, in von mir genannten Fallkonstellationen, wo Menschen in Wahrnehmung ihrer Verantwortung Menschen Dinge wegnehmen, diese eben nicht als Verbrecher gebrandmarkt werden. Der Umgang bleibt übrigens strafbar, um das auch glasklar zu sagen. Und das muss jeder wissen, der in irgendeiner Form verantwortlich arbeitet. Wenn man mitbekommt, dass solches Material kursiert, dann gibt es nur einen richtigen Weg. Und das ist das Einschalten der Strafverfolgungsbehörden. Die sind an dieser Stelle dafür zuständig und sind im Rahmen ihrer Verfolgungstätigkeit dann auch berechtigt, entsprechendes Material in Besitz zu nehmen, sprich zu asservieren. Und das ist der richtige Weg. Wer nur aber an dieser Stelle im Umgang in guter Absicht einen Fehler macht, der soll sich nicht mehr der Strafverfolgung wegen eines Verbrechens gegenübersehen. Es bleibt eine Aufgabe auch der gesamten Gesellschaft und insbesondere von allen, die Verantwortung für Kinder und Jugendliche haben, solchen Straftaten konsequent entgegenzuwirken. Und deswegen ist es gut, dass die Kinderrechtskonferenz in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr sich genau diesem Thema gewidmet hat. Deswegen ist es richtig, dass im Bereich der Prävention, gerade im Bereich der Schule, mehr unternommen wird, weil wir alle wissen, dass erschreckenderweise es bei diesen Delikten, bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder, ein erschreckend hohes Dunkelfeld gibt, weil es Menschen gibt, die Opfer werden und entsprechende Taten aus den Konstellationen heraus, in denen sie nicht entstehen, nicht zur Anzeige gebracht werden. Solche Taten sind verabscheuungswürdig und werden zu Recht und auch weiterhin, das will ich an dieser Stelle betonen, konsequent und streng im Rechtsstaat bestraft und geahndet. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass ein Stück weit ein Gerechtigkeitsfehler, der aus guter Absicht entstanden ist. Rheinland-Pfalz hat maßgeblich auf Bundesebene sich dafür eingesetzt, dass die entsprechende Rechtsänderung kommt, nunmehr beseitigt wird, sodass der Rechtsstaat genau so reagieren kann, wie er reagieren soll, in angemessener Härte und gleichzeitig eben dort auch angemessen, wenn es sich nicht um schweres Unrecht handelt. Herzlichen Dank.
Für die SPD-Fraktion spricht der Abgeordnete Christoph Spieß.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Sexualisierte Gewalt in der Kindheit kann Betroffene für ihr gesamtes Leben traumatisieren. Jeder Fall ist einer zu viel und trifft uns im Mark. Die Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder ist deshalb eine der wichtigsten gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit und zentrale Aufgabe des Staates. Daraus ergibt sich eine uneingeschränkte Verpflichtung, dass entsprechende gesetzliche Regelungen zum Schutz davor stetig evaluiert und angepasst werden. Die Vorschriften zum strafrechtlichen Schutz von Kindern und Schutzbefohlenen, der Paragraphen 174 fortfolgende, sind seit 1973 mehrmals neu ausgestaltet worden. Es folgten zahlreiche kleinere Änderungen, die dem besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch und Ausbeutung dienten. 93 Anhebung des Strafrahmens für die Herstellung und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften. 94 Neufassung der Strafbestand des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen. 2003 Streichung des minderschweren Falls im Bereich des sexuellen Missbrauchs von Kindern und unter Strafe stellen von Cybercrimeing. 15 grundlegende Neuerungen der Paragraphen 174 fortfolgende. Hierbei wurden die Paragraphen 184b und c erheblich ausdifferenziert und gleichzeitig Anhebung des Strafrahmens für den Besitz von Kinderpornografie. 2020 Versuchsstrafbarkeit des Cybergroomings. Die Missbrauchsfälle von Staufen 2017, Bergisch Gladbach 2018 und Münster 2020 zeigten in aller Deutlichkeit auf, dass das Strafrecht, das sich bereits zum damaligen Zeitpunkt empfindliche Strafen für sexualisierte Gewalt gegen Kinder und die Delikte der Kinderpornografie vorsah, nicht die erhoffte Abschreckungswirkung entfaltet hatten. Deswegen erfolgte eine weitere Änderung vom Bundesgesetzgeber zum 1. Juli 2021, wo der Tatbestand der Verbreitung des Erwerbs und des Besitzes kinderpornografischer Inhalte, § 184b, grundlegend neu gefasst wurde. Im Zuge des technischen Wandels hat sich die Art der gegen Kinder gerichteten Straftaten verändert. Durch soziale Netzwerke und die Chatfunktion von Online-Spielen besteht leichter denn je Kontakt zu Minderjährigen aus sexuellen Motiven herzustellen. Das Internet, insbesondere das Darknet, bietet einen Raum, um anderen kinderpornografischen Inhalten zur Verfügung zu stellen oder auf solche Inhalte zuzugreifen. Durch die technischen Möglichkeiten hat sich aber das Gefährdungspotenzial für Kinder auch in der realen Welt erhöht. Denn der Verbreitung und dem Konsum von Kinderpornografie liegt reelle sexualisierte Gewalt gegen Kinder zugrunde. Vor diesem Hintergrund war es notwendig, das Strafrecht 2021 anzupassen, um die Straftatbestände so auszugestalten, dass sie ihren Schutz für Kinder besser entfalten können. Dafür bedurfte es einer deutlichen Verschärfung des Strafrechts. Aber warum reden wir nun, und ich bedanke mich bei der FDP für diesen aktuellen Anlass, über das Thema der Flexibilisierung in der Strafverfolgung von Kinderpornografie? Sie haben es genannt, der Bundesrat entscheidet am Freitag darüber. Die Verhältnismäßigkeit der damals summierten Mindeststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe ist dann fraglich aus meiner Sicht, wenn die beschuldigte Person offensichtlich nicht aus einem eigenen sexuellen Interesse an kinderpornografischen Inhalten gehandelt hat, sondern im Gegenteil, um eine Tat nach § 184b zu beenden, zu verhindern oder aufzuklären. Sogenannte Warnfälle. Besonders häufig sind solche Fälle bei Eltern sowie Lehrerinnen und Lehrern älterer Kinder und Jugendlichen aufgetreten. Die kinderpornografisches Material bei diesen gefunden und an andere Eltern, an andere Lehrerinnen, an andere Lehrer oder die Schulleitung weitergeleitet haben, um diese über den Missstand zu informieren und damit Anzeige erstatten zu können. Sie haben es auch dargestellt, leider haben wir so einen Vorgang in Rheinland-Pfalz. Eine Einstufung als Vergehen ist aus unserer Sicht auch erforderlich, um auf den großen Anteil jugendlicher Täterinnen und Täter angemessen und mit der gebotenen Flexibilität eingehen zu können. Denn auch hier agieren die handelnden Personen in der Regel nicht, um sich durch den kinderpornografischen Inhalt sexuell zu erregen. Die verhältnismäßige Ausgestaltung der Mindeststrafe ist zudem einer tat- und schuldangemessenen Reaktion im Einzelfall erforderlich, zum Beispiel, wenn der Inhalt ungewollt in den Besitz des Empfängers oder der Empfängerin gelangt war. Insbesondere wird auch die fehlende Einstellungsmöglichkeit nach § 153a Strafprozessordnung berechtigterweise kritisiert. Entsprechende Verfahren, zum Beispiel die Warnfälle, können nicht eingestellt werden. Die JuMiKo hatte bereits früh und mehrfach auf diesen Sachverhalt hingewiesen, insbesondere Rheinland-Pfalz als federführendes Land. Dafür bedanke ich mich ausdrücklich bei Ihnen, Herr Justizminister. Der Bundesgesetzgeber hat darauf reagiert und ein entsprechendes Anpassungsgesetz wird morgen abschließend im Bundesrat beraten, welches die Mindestfreiheitsstrafe reduziert und somit die Einstellungsmöglichkeit schafft. Damit würde der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz für Fälle auch bei diesem sehr schwierigen Thema gewahrt bleiben bzw. wieder eingeführt werden. Vielen Dank.
Für die CDU-Fraktion spricht deren Fraktionsvorsitzender, Herr Abgeordneter Schnieder.
Frau Präsidentin, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich muss zugeben, lieber Herr Fernes, der Zeitpunkt Ihrer aktuellen Debatte hat mich doch ein wenig überrascht, auch wenn am Freitag im Bundesrat darüber gesprochen wird. Denn es ist doch die FDP und damit namentlich der Bundesjustizminister Buschmann, der gerade erst im Bundestag dafür gesorgt hat, dass die Strafandrohung des 184b, wie wir gehört haben, bei Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte herabgestuft wird. Ja, hier besteht Handlungsbedarf, aber aus unserer Sicht nicht so, wie Sie es jetzt angehen. Und es ist die FDP, die bei der IP-Datenspeicherung seit Jahren auf der Bremse steht. Obwohl klar ist, dass dieses Instrument zur Aufklärung und Verfolgung von sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen unverzichtbar ist. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, um nicht missverstanden zu werden, es ist gut und wichtig, dass wir heute über Kindesmissbrauch und damit auch insgesamt über Kinderschutz reden. Je öfter, desto besser und vor allem, wenn daraus konkretes Handeln resultiert. Das ist notwendig, denn Kindesmissbrauch, Kinderpornografie zählt zu den widerlichsten und verwerflichsten Straftaten überhaupt. Es trifft die Schwächsten unserer Gesellschaft, die, die sich am wenigsten wehren können, die, die am meisten unseres Schutzes bedürfen. Die Folgen dieser Verbrechen an den Kindern sind gravierend. Es geht neben körperlichen Verletzungen insbesondere um oft nicht mehr heilbare seelische Schäden, die die Opfer ein Leben lang begleiten und beeinträchtigen. Kindesmissbrauch ist Mord an Kinderseelen. Wir als CDU-Landtagsfraktion haben den Kampf für mehr Kinderschutz und damit auch gegen Kindesmissbrauch, Kinderpornografie in den zurückliegenden Jahren in unseren besonderen Fokus gestellt und eine Vielzahl von Anträgen zum Kinderschutz dazu in den Landtag eingebracht. Die wurden fast allesamt, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel, von Ihnen abgelehnt. Ich sage fast, und das möchte ich positiv hervorheben. Die Aufhebung der Schweigepflicht von Ärzten in Fällen von vermutetem Kindesmissbrauch haben wir durch eine Änderung des Heilberufegesetzes gemeinsam auf den Weg gebracht. Wir haben gemeinsam dafür gesorgt, dass Ärztinnen und Ärzte sich untereinander austauschen und beraten können, wenn der Verdacht des Kindesmissbrauchs besteht. So kann Missbrauch auch bei den Kindern aufgedeckt werden, deren Sorgeberechtigte häufig den Arzt wechseln, um Taten zu verschleiern. Und wir haben Ende vergangenen Jahres gemeinsam dafür gesorgt, dass spätestens bis zum Schuljahr 28/29 für alle rheinland-pfälzischen Schulen ein verpflichtendes Schutzkonzept erstellt wird. Das reicht aber bei weitem nicht aus. Kommen wir zurück auf die jüngst von Herrn Buschmann angestoßene Lockerung des Strafrechts mit Blick auf den schon angesprochenen 184b StGB. Richtig ist natürlich, dass die im Jahr 2020 mit dem Gesetz zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder vorgenommene Erhöhung des Strafrahmens des 184b in bestimmten Fällen zu praktischen Problemen geführt hat. In bestimmten Sachverhaltskonstellationen kam es zu Ergebnissen, die der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers einfach zuwiderliefen. So eben zum Beispiel, wie schon erwähnt, wenn Lehrer kinderpornografisches Material auf dem Handy von Schülern oder Eltern auf dem ihrer Kinder an sich nahmen, um es aus erzieherischen Motiven zu sichern und dann an Ermittlungsbehörden weiterzugeben und sich plötzlich dem Vorwurf des Besitzes von Kinderpornografie ausgesetzt sahen. Ja, hier besteht gesetzgeberischer Handlungsbedarf, den man aber mit der pauschalen Senkung des Strafrahmens aus unserer Sicht nicht gerecht wird. Die Verbreitung der Besitz und die Besitzverschaffung von Kinderpornografie müssen prinzipiell als Verbrechen eingestuft bleiben. Denn eines darf nicht passieren. Diese schändlichen Straftaten dürfen in keiner Weise bagatellisiert und verharmlost werden. Genau diese Gefahr besteht aber aufgrund der Herabsetzung des Strafrahmens. Und im Internet tauschen sich ja schon die Täteranwälte untereinander aus. Stattdessen hätte eine gesetzliche Regelung geschaffen werden können, die eine Privilegierung auf Tatbestandsebene vornimmt, nämlich für die drei in der Praxis aufgetretenen Problemfälle. Für die sogenannten Eltern- und Warnfälle, für die Taten von Jugendlichen und für niederschwellige Fälle. Das hatte auch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion vorgeschlagen. Das war aber leider aufgrund des Widerstandes der Ampelparteien im Bund nicht umsetzbar. Zu der IP-Datenspeicherung in Runde 2 mehr.
Für Bündnis 90 Die Grünen spricht der Abgeordnete von Heusinger.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen. Zunächst mal zu der von Ihnen vorgeschlagenen Änderung auf Bundesebene, lieber Kollege Schnieder. Die Praxis ist genau der Meinung der Ampelregierung, nur um das mal festzuhalten. Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Auch das wäre ein passender Titel für die heutige aktuelle Debatte der FDP-Fraktion. Als die damalige Bundesregierung zum 1. Juli 2021 die Gesetzesänderung zum Tatbestand der Verbreitung, des Erwerbs und des Besitzes kinderpornografischer Inhalte in 184b des Strafgesetzbuches verabschiedet hat, war das Ziel, durch einen höheren Strafrahmen eine abschreckende Wirkung zu erzielen, sicherlich gut gemeint. Auch wenn im Rahmen der Generalprävention sicherlich über die abschreckende Wirkung von hohen Strafen diskutiert werden kann, kann man dem Bundesgesetzgeber bei dieser Reform sicherlich keinen bösen Willen unterstellen. In der Praxis haben sich aber, wir haben es auch schon gehört, vor allem durch die Erhöhung des Strafrahmens auf 1 Jahr bis zu 10 Jahren für die Tatbestandsvarianten des Absatz 1, Satz 1 des 184b konkret im schulischen Kontext viele Problemstellungen ergeben. Da gibt es Eltern, die zur Beweissicherung Videos speichern, um andere Eltern zu warnen. Aber auch die Jugendlichen selbst, die sich vielleicht einfach in einer Chatgruppe befinden, in der ein Nacktfoto gepostet wird. Und schließlich gibt es noch den Fall einer Lehrerin aus dem Westerwald. Wir haben es gehört. Und dieser ist symptomatisch für die Probleme des Paragraphen in der Praxis. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die Lehrerin wegen Besitzes kinderpornografischen Materials Anklage erhoben. Das zuständige Amtsgericht hat daraufhin die Erhebung der Anklage mit der Begründung abgelehnt, dass die Ausschlusstatbestände des 184b Absatz 5 erfüllt seien. Auf sofortige Beschwerde der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Landgericht den Tatbestandsausschluss in diesem Fall aber verneint. Nach Ansicht des Landgerichts ist für die Straffreiheit erforderlich, dass ausschließlich zur rechtmäßigen Erfüllung von dienstlichen oder beruflichen Pflichten gedient habe, dass das Handeln ausschließlich zur rechtmäßigen Erfüllung gedient habe. In diesem Fall sei aber weder eine schulrechtliche Fürsorgepflicht noch ein Beweissicherungsrecht oder aber ein Recht zum sogenannten vorherigen Eingreifen, Ergreifen pädagogischer Maßnahmen durch die Weiterleitung erfüllt gewesen. Die Justiz hat hier nach Recht und Gesetz entschieden, auch wenn gegen eine Anklageerhebung durchaus Bedenken bestanden haben dürften. Das zeigt die Strafverschärfung auf den Verbrechenstatbestand, nämlich Strafe ab 1 Jahr, führt in der Praxis dazu, dass Eltern und Lehrpersonal davon abgeschreckt werden, Missstände aufzudecken, weil sie sich möglicherweise selbst einer Verfolgung aussetzen würden. Die logische Folge wird sein oder würde sein, dass im schulischen Kontext Beweise nicht gesichert werden können und die Verbreitung nicht unterbunden werden kann, da dies eben immer mit der Strafverfolgungsgefahr der handelnden Personen verbunden ist. Das ist für mich in jeglicher Hinsicht ein unhaltbarer Zustand. Ich bin Ihnen, sehr geehrter Herr Justizminister Mettin, deshalb sehr dankbar, dass Sie sich auf der Bundesebene für eine Gesetzesänderung eingesetzt haben. Auch die Konferenz der JustizministerInnen der Länder hat sich den Forderungen aus der Praxis angeschlossen. Ziel der Reform wird sein, die im § 184b geregelten Delikte wieder als Vergehen einzustufen. Und damit geht es gar nicht um Bagatellisierung, lieber Kollege Schnieder. Es geht einfach darum, die juristische Praxis auch in solchen Fällen zum Handeln, zu einem guten Handeln zu befähigen und eben nicht den Verbrechenstatbestand dafür zu führen zu lassen, dass eine gute Beurteilung hier ausgeschlossen ist. Durch die Herabstufung wird es nämlich künftig auch wieder möglich sein, Verfahren in geringfügigen Fällen nach dem neuen Paragraphen dann einzustellen beziehungsweise durch einen Strafbefehl zu erledigen. Diese Anpassung an die Realität ist aus grüner Sicht sehr zu begrüßen. Wir müssen allerdings auch weiterhin genau hinschauen und diesem wichtigen Thema, und das haben Sie getan, Herr Kollege Schnieder, weiterhin große Beachtung schenken. Deshalb werden die rheinland-pfälzischen Lehrkräfte mit unterschiedlichsten Maßnahmen für dieses Thema sensibilisiert. Neben Informationen des zuständigen Bildungsministeriums gibt es auch landesweite Online-Veranstaltungen und Fortbildungen unserer Lehrkräfte. Wir können hier auch keine Lehrkräfte im Regen stehen lassen. Wir Grüne werden uns im Bund für die Neuregelung stark machen. Und die Reform ist es, die in § 184b StGB jetzt im Bundesrat beraten wird, auch unterstützen. Vielen Dank.
Für die AfD-Fraktion spricht der Abgeordnete Herr Paul.
Ja, sehr verehrtes Präsidium, liebe Kollegen. Seit einigen Jahren beobachten wir einen rasanten Anstieg im Bereich kinderpornografischer Delikte. Digitale Endgeräte und Vervielfältungsmöglichkeiten haben diesen Trend beschleunigt. Künstliche Intelligenz und Darknet drohen, ihn unkontrollierbar zu machen. Wir haben schon letztes Jahr im Herbst eine Anfrage gestellt, inwieweit eben die Möglichkeiten sogenannter Deepfakes eben diese, ja man muss sagen, fragwürdige Nachfrage dann befeuern. Die Antworten haben uns im Großen und Ganzen zufriedengestellt, dass eben es da auch Fortbildungsmöglichkeiten gibt, denn